Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibilinga, Raum für, dem Podcast von uns, Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
Unseren heutigen Raum bekommt Isabel Nolte. Isabel ist Kinder- und Jugendpsychologin und Musikerin. Sie hat in der letzten Staffel The Voice of Germany teilgenommen und durfte dort bis zu den Sing-Offs die Zuhörer mit ihrer wirklich großartigen und sehr besonderen Stimme verzaubern. Wann sie eigentlich gemerkt hat, dass ihre Stimme einen hohen Wiedererkennungswert hat und dass sie damit arbeiten möchte und wie sie den Spagat zwischen Psychologie und Musik schafft, das wird sie uns gleich verraten. Jetzt also viel Spaß bei der heutigen Folge von Bibilinga Raum für, heute mit Isabel Nolte.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja.
Wir haben zum Warmwerden uns ein paar Fragen überlegt. Die würden wir jetzt einfach nacheinander mal stellen und dann gucken wir, was passiert.
Alles klar.
Gut. Ananas auf der Pizza,
auf
ja oder?
Gar keinen Fall.
Sehr gut, so habe ich auch reagiert. Was ist denn dein momentanes Lieblingslied?
Oh, boah, das finde ich schwierig. Ich höre aktuell tatsächlich ganz viele Lieder von mir selber, die auf das kommende Album drauf sollen. Und da höre ich am allerliebsten, wenn ich zur Arbeit fahre, Ruby.
Wir sind schon sehr gespannt. Gibt es das schon irgendwo zu hören?
Nee, das wird im Sommer rauskommen, ab Juli wahrscheinlich und dann in einem Abstand von ein paar Wochen Song für Song. Aber das werde ich alles nochmal dann so anteasern natürlich.
Sehr gut.
Was ist dein Lieblingscocktail?
Isabellig heißt der. Ich komme jetzt rüber wie der größte Narzisst vom Herrn. Aber tatsächlich, ich mag voll gerne so sahnige Sachen und auch gerne mit irgendwie so erdbeerig oder so. Und dann habe ich das neulich unserem Cocktaillieferanten hier vor Ort erzählt. Und der hat dann tatsächlich einen Cocktail kreiert und den hat er Isabellig genannt. Und den bestelle ich jetzt immer.
Wie schön. Ja. Weil du, deine Posts machen mich immer neidisch. Ich habe seit der ganzen Corona-Zeit so Bock auf einen Cocktail. aber hier kriegt man einfach nirgendwo einen.
Ja,
und du
in Beckum,
postest
ne?
hier jede Woche mit deinem.
Ja, Beckum kann was.
Ja, ich merk's. Bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
Schon eher Bauchmensch, ja. Mhm. Ich bin zwar auch sehr rational und ich kann ganz gut denken und so und ich kann auch Dinge gut rationalisieren, aber so vom Grund bin ich ein Bauchmensch.
Presspommes oder Frikandel?
Was halt ein Fresspommes?
Fresspommes.
Was ist denn eine Fresspommes?
Hallo? Nee. Du hast doch in Holland gelebt, kennst du nicht.
Ich glaube, Presspommes ist was Belgisches, ne? Aber das ist doch quasi, du hast dann so eine, tust ganz viele Pommes in so ein, wie bei so einem Spaghetti-Eis und dann drückst du da drauf und dann kommen die Pommes quasi flüssig sozusagen raus und das wird dann frittiert.
Also davon habe ich wirklich noch nie gehört.
Okay.
Es klingt aber großartig, ich will es unbedingt probieren. Dann würde ich wohl gedrungenermaßen dann jetzt die Frikandel nehmen, aber dann bitte Spezial. Ein Frikandel Spezial, alsjeblieft.
Was ist bei Spezial dabei?
Zwiebeln, Curry-Ketchup und Mayonnaise, so wie sich das gehört.
Masked Singer oder Dschungelcamp?
Masked Singer. Finde ich eine super Sendung. Gucke ich richtig gerne. Ja.
Theater oder Musical?
Theater. Hat man jetzt vielleicht nicht erwartet. Ich habe heute oder gestern noch gefragt, was meine Follower auch so für Musicals gut finden. Ich finde Musical super, aber ich bin eigentlich eine Grundtheatermaus. Ja.
Wir haben beide nämlich, muss ich noch dazu sagen, du hast ja über Starlight Express gepostet, ne? Und Inga und mein erstes Musical war von uns beiden nämlich Starlight Express gewesen. Als Kinder. Ich habe zur Kommunion bekommen. Ich weiß gar nicht, du auch, Inga, glaube ich.
Ja.
Und ich konnte es so empfinden, als du das geschrieben hast, dachte ich so, ja, letztes Jahr hat meine Schwester geheiratet und haben wir Inga und ich auch Starlight Express.
Geil! Wie gut! Ja, ich finde Musicals auch großartig und ich finde auch dieses Erlebnis, ins Musical zu gehen, kann man gar nicht beschreiben. Das ist so besonders und es ist ja auch immer so pompös und groß und das finde ich ganz toll. Aber so ein Theaterbesuch und was da auch experimentell teilweise so passiert, so inhaltlich und so, ich glaube, da bin ich dann doch etwas mehr beim Theater. Aber Musical ist auch großartig.
Hast du ein liebstes Theaterstück?
Puh. Ich habe mal eine sehr experimentelle Version von der Steppenwolf gesehen. Die habe ich zumindest bis heute nicht vergessen. Liebstes Theaterstück. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Es wird Zeit, dass ich mehr sehe. Sobald es wieder geht, bin ich ganz vorne mit dabei.
Isabel, seit wann?
Ich habe noch eine.
Achso, du hast noch eine.
Ey, genau, eine Frage.
Entschuldigung, ich bin heute. Ich spreche immer vor. Bitte, geh doch einfach nach Hause.
Genau, mich würde interessieren, bist du ein Stadt- oder ein Land?
Das ist so lustig, das hat mich Seat auch gefragt, als ich da dieses Video mit Mark Forster gemacht habe. Und ich glaube, ich bin wirklich ein Mix aus beidem. Ich brauche diese Abwechslung zwischen dem einen und dem anderen. Ich bin ganz froh, wenn ich auch mal ein bisschen Ruhe habe und die Dinge zu Fuß erreichen kann, aber eben auch im Auto wohin fahren kann. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe manchmal so Tage, da möchte ich am liebsten niemanden begegnen. Wenn ich dann aber was brauche, bin ich sehr froh, wenn ich mit dem Auto fahren kann und nicht noch draußen durch die Welt mich so durchforsten muss. Und da bin ich halt schon froh, wenn ich auf einem Dorf oder auf einer Kleinstadt lebe, weil man da mit dem Auto überall hinkommt und man eben, das geht dann. Man kann dann mit dem Auto zur Tankstelle und da so reinlaufen und sich die Augen zuhalten und den Kopf zu verdecken, so ungefähr, um keinen Kontakt zu haben. Und obwohl die Großstadt eigentlich anonymer ist, aber das würde ich vermissen.
Jetzt mit der Maske ist natürlich auch, das macht es
ja
leichter.
Ja, total. Das ist wirklich so. Manchmal bin ich da ganz froh drum. Oder wenn ich gerade so einen übelsten Pickel am Kinn habe.
Das habe ich mir mehrfach schon gedacht. Weil das ist eigentlich mal, ich muss auf der Arbeit ja auch immer Maske tragen und das ist immer sehr entspannt, wenn man muss sich es ist egal, was im Nase-Kinn-Bereich passiert.
Ja, wobei es auch echt pickelfördernd
ist. Voll, das auch.
Diese Maske.
Ja, sehr gefährlich.
Das habe ich so jetzt nicht erlebt.
Da hast du aber Glück gehabt. Ja, cool. Liebe Isabel, würdest du dich einfach mal für alle HörerInnen noch mal kurz vorstellen?
Ja, klar. Ja, ich bin Isabel Nolte, bin 32 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Stromberg, einem kleinen Dorf im Herzen Westfalens. Da bin ich aufgewachsen und habe da meine Jugend verbracht. Und als ich dann weg konnte, habe ich auch wirklich die Beine in die Hand genommen und bin geflüchtet nach dem Abi in die Niederlande. Habe da 10 Jahre gelebt und bin jetzt seit 2,5 Jahren wieder zurück und mache hier wieder das, was ich eigentlich in Holland auch angefangen habe zu tun. Nämlich Musik machen und Psychologin sein.
Ich habe das nur schon mal irgendwie gelesen, du arbeitest als Kinder- und Jugendpsychologin.
Ja, genau.
Ist das richtig? Und das in Deutschland jetzt aber, ne? Du hast gesagt, seit 2,5 Jahren
bist du. Ja, genau. Ja, das mache ich jetzt es sind sogar schon 3 Jahre, wenn ich drüber nachdenke. Und seit 2 Jahren arbeite ich in dem Beruf fest und jetzt seit kurzem halt wieder auch mehr Musik.
Sehr schön. Musste man denn, du hast dann Psychologie studiert oder hast du dich quasi im Studium schon auf Kinder- und Jugendpsychologie?
Nee, da bin ich echt reingerutscht. Ich habe allgemein Psychologie studiert, habe dann den klinischen Master angefangen und den dann aber abgebrochen, als ich die Möglichkeit bekommen habe, wirklich Fulltime Theater und Kabarett zu machen und Musik. Und dann habe ich das abgebrochen und bin danach glücklicherweise auch mit Lebenserfahrung und natürlich mit dem Studium an den Job als Psychologin gekommen und da eben in dem Bereich Kinder und Jugendliche gelandet, ja.
Okay, das heißt, du hast in Holland schon Theater und Kabarett
ja, genau.
gemacht. Und eine feste
Nee, alleine, oder? Also ich war Solo-Artist und ich habe 6 Jahre den Bachelor gemacht und dabei habe ich angefangen, Kabarett zu machen und auch mehr Musik immer mehr und immer mehr. Und irgendwann haben meine außerkurrikulären Aktivitäten das Ganze halt echt so ein bisschen übernommen. Und dann habe ich ein Management bekommen. Und die haben mir angeboten, dass sie mich dabei begleiten, meine erste Theatershow zu machen. Da habe ich mit dem Regisseur auch zusammengearbeitet, habe verschiedene Kabarettwettbewerbe mitgemacht und war dann 3,5 Jahre selbstständige Kabarettistin. Ja.
In den Niederlanden?
Auf Niederländisch auch.
Ach krass, das heißt, du hast, konntest du vorher schon Niederländisch oder hast du es erst in der Zeit gelernt, wo du dann dahin bist?
Als ich da war, genau, ich habe an der Uni so einen Sprachkurs gemacht, den musste man auch machen vom Studium, 4 Wochen intensiv, und habe das da gelernt und dann innerhalb von kürzester Zeit auch besser Niederländisch gesprochen als Englisch. Und ja.
Ist aber dann auch ein großer Schritt, dann damit auf die Bühne zu gehen, oder? Mit einer neuen Sprache. Wie hast du dich dabei gefühlt?
Hat mich da zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gejuckt, weil ich davor ja schon auch Theater an der Uni gemacht habe, Musik, und dann auch angefangen hatte, Kabarett in einer Gruppe da zu machen. Dann haben wir mal so, jeder hat seine eigenen Stücke vorbereitet, die haben wir geprobt und dann haben wir die irgendwann zusammengefügt zu einer Vorstellung mit roten Faden und so. Und da hatte ich das dann schon gelernt. Für mich, da auch im Niederländischen nochmal eine andere Sicherheit zu finden. Ich war aber auch so drin, das war für mich überhaupt kein Unterschied. Wenn ich jetzt auf Holländisch auf einer Bühne was machen würde, das wäre auch überhaupt kein Problem. Also da bin ich drin. Englisch wäre schwieriger. Obwohl ich auch gut Englisch kann.
Singst du auch auf Holländisch?
Ich habe alle Lieder auf Holländisch gehabt, als ich da dieses Programm hatte. Also es war wirklich ein musikalisch-kabarettistisches Programm auf Niederländisch. Jetzt bin ich gerade dabei, einige dieser Songs aus der Zeit auch zu übersetzen. Das heißt, ein paar davon landen auf dem Album in abgewandelter Form.
Ist das denn irgendwie ein Unterschied für dich, emotional auch, ob du auf Niederländisch oder auf Deutsch singst?
Tatsächlich sind die beiden Sprachen mir sehr nahe. Ich habe eher den Abstand drin, wenn ich auf Englisch singe. Aber Niederländisch, es ist halt anders, es ist ja viel weicher. Manchmal vermisse ich das auch echt. Dann habe ich zum Beispiel ein Lied, in dem singe ich dann "Sie ruhig nackt vor ihr star". Und das ist total weich. Auf Deutsch ist dann aber "Sie wie ich nackt vor dir stehe". Und das ist viel härter, ja. So, ne? Und da muss man halt dann auch erstmal wieder sich neu drin zurechtfinden. Also so unterschiedlich die Sprachen auch sind, so würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich in einer mehr fühle als in der anderen.
Und aber englische Songs schreibst du ja auch, gell?
Ja, stimmt, obwohl ich jetzt gerade eine Pause damit eingelegt habe. Also ich bin jetzt gerade voll auf Deutsch.
Okay, aber wie entscheidest du, auf welcher Sprache du schreibst?
Witzigerweise finde ich immer, das entscheidet der Song selbst. Wenn ich anfange zu schreiben, dann ist für mich, wenn ich eine Melodie habe, dann ist für mich direkt klar, ob der Song jetzt auf Deutsch oder auf Englisch ist oder eben auf Niederländisch. Und der würde dann für mich auch erstmal keinen Sinn ergeben in einer anderen Sprache. Jetzt habe ich aber gemerkt, wenn ich mich da wirklich dran setze, dann geht das schon. Also Ruby zum Beispiel war ein Song, den habe ich auf Englisch geschrieben. Und den haben wir jetzt auf Deutsch fertig gemacht. Und der kommt dann auch hoffentlich aufs Album. Und der hat sich aber am Anfang total englisch angefühlt. Das hat voll Sinn ergeben. So. Trotzdem bin ich froh, dass ich den jetzt auch auf Deutsch gemacht habe, weil er jetzt eine viel direktere Message bekommen hat. Ja.
Ja, krass. Voll spannend, mit den verschiedenen Sprachen da auch zu switchen und dass dir das dann auch alles so liegt. Ne? Es gibt ja viele KünstlerInnen, die sich einfach auf eine Sprache irgendwie festsetzen und ja, voll wertvoll, weil du viele Leute, glaube ich, abholst damit.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich glaube, ich muss mich jetzt für den Anfang, für so ein erstes Album tatsächlich ein klein bisschen in eine Richtung bewegen. Dafür kann ich musikalisch dann sehr breit sein. Und das habe ich jetzt eben das Album auf Deutsch. Aber auf Dauer möchte ich schon wieder mehrere Sprachen auch so einführen, ne? Nur der Zuschauer ist ja, oder der Zuhörer ist ja schon, der braucht am Anfang eine klare Linie. Der muss wissen, was macht die eigentlich? Was kann ich da erwarten? Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel auch aufgehört, regelmäßig Coversongs zu posten, weil ich die Leute ja in dem Sinne, so blöd das klingt, erziehen muss in die Richtung, dass sie meine eigene Musik hören wollen. Und wenn ich denen immer wieder Cover gebe, dann werden viele die eigene Musik nicht so annehmen, sondern mir nur für die Cover folgen. Und ich möchte ja Leute, die mir folgen, weil sie meine Musik auch cool finden.
Ja, spannend. Und zu der Songauswahl, du warst ja bei The Voice of Germany. Mhm. Daher kennen dich einige mit Sicherheit. Da hast du "Als ich fortging" gesungen von Dirk Michaelis. Wie kamst du darauf?
Ja, das ist so furchtbar unromantisch, wenn ich das sage, aber ich kann es ja nicht ändern. Es ist nicht mein Vorschlag gewesen. Okay. Und da sind die Leute, glaube ich, immer ein kleines bisschen enttäuscht, weil das ja schon irgendwie schöner ist. Aber tatsächlich, bei The Voice sucht sich quasi niemand den Song selbst aus. Ich war eine Last-Chance-Kandidatin. Ich habe mich halt echt in der letzten Sekunde erst angemeldet. Und deshalb habe ich dann einfach 2 Songs irgendwann zugeschickt bekommen. Die hatten mich gefragt, willst du Deutsch oder Englisch? Da habe ich gesagt, auch ich bin für beides offen. Dann haben die gesagt, wir würden dich gerne auf Deutsch haben. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann haben sie mir zwei Songs zugeschickt, die ich vorbereiten sollte. Habe ich so eine kleine Mini-Version auf meinem Handy einfach aufgenommen und geschickt. Und dann hat es 1,5 Wochen gedauert und dann hieß es, als ich fortging. Und ich hatte den Song noch nie gehört, bevor sie ihn mir geschickt hatten. Es war aber der Song, den ich lieber machen wollte von den beiden, weil ich die Melodie so wunderschön fand. Den Text habe ich erst gar nicht gecheckt. Ab dem Moment, wo dann aber mir der Song zugewiesen wurde, bin ich da halt richtig reingetaucht, ne, und habe mir die Entstehungsgeschichte von dem Song auch durchgelesen. Und ich bin im Nachhinein der Musikredaktion unfassbar dankbar dafür, dass sie mir diesen Song gegeben haben, weil das für mich eine totale Perle ist und weil ich auch glaube, dass es eine ganz schöne Chance gewesen ist, mit diesem Song da meine Reise starten zu dürfen. Und da bin ich echt happy. Aber ich habe ihn mir tatsächlich nicht selber ausgesucht.
Okay. Und was bedeutet der Song jetzt im Nachhinein für dich? Konntest du ihn fühlen?
Ja, ich konnte den total fühlen. Ich habe mich damit beschäftigt und obwohl den ja viele Leute als so ein Wiedervereinigungssong auch fühlen, ist es eigentlich ein Trennungssong. Und für mich hat der Song bedeutet, wie schwer es ist, sich zu lösen und loszulassen von jemandem. Ne? Als ich fortging, war die Straße steil. So, es ist voll schwierig. Wenn ich liebe, dann liebe ich immer mit ganzem Herzen. Und wenn ich mich dann entfernen muss, weil es mir nicht gut, nicht ihm nicht gut, nicht uns nicht gut tut, so. Das ist für mich furchtbar schwierig. Und dieser Song zeigt für mich und drückt für mich genau diese Schwere aus, nämlich loslassen und weggehen und weiterziehen, wie schwer das manchmal sein kann. Es ist spannend, weil das auch was ist, was mir auf meiner Arbeit ja total begegnet. Ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr zu Hause leben. Und ganz oft, obwohl die aus ganz furchtbaren Verhältnissen kommen und teilweise zu Hause verprügelt werden, ne, oder Schlimmeres, wollen die häufig wieder zurück nach Hause. Und es ist einfach super schwer, sich zu lösen. Und das ist für mich der Song.
Und du hast den wahnsinnig toll rübergebracht. Also ich finde, du hast so eine... Ich hatte total Gänsehaut, als ich das gehört habe. Ich finde, du hast eine ganz großartige Stimme und dieses kratzige oder dieses bisschen rauchige in der Stimme. Ich finde es wirklich schön und genieße es sehr, dich.
Und ich bin aber ja mit sehr hohen Ansprüchen an mich selbst gesegnet. Wisst ihr, was ich gemacht habe am nächsten Morgen um 5:30? Nico Santos hatte ich ja abends noch getroffen nach der Blind Audition. Ne? Der war ja dann mein Coach. Und dann hat er gesagt, ja, schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram. Ich darf euch jetzt noch nicht folgen, aber schreibt mir auf jeden Fall. Dann können wir schon mal ein bisschen connecten über die nächsten Wochen. Und dann habe ich am nächsten Morgen um 5:30 geschrieben, hey Nico, danke nochmal, dass du dich umgedreht hast. Und sorry, dass die eine so Note so daneben war. Und der wird sich auch gedacht haben, ist die total irre, die Alte. Was will die denn um 5:30 morgens von mir? Aber ich habe wirklich, bin aufgewacht am nächsten Tag und wie so ein Angstgriff, da dachte ich so, oh Gott, du hast das so versaut, du hast die Note so schlecht gesungen. Die eine Note, die ging noch beim Proben, da ist so die Stimme voll aufgegangen und es war so, wuh! Und dann war es bei dem Auftritt so, und ich fand es ganz, ganz furchtbar im ersten Moment, jetzt im Nachhinein. Ich finde auch, dass die Blind Audition so ihren Zauber hat. Auch in ihrer Imperfektion. Und das ist schön, dass ich die jetzt auch mögen kann.
Ja.
Was war denn der andere?
Sagte mal ein Dichter von irgend so einem Holger, glaube ich.
Okay, irgendein Holger. Ja. Wir werden es vorausfinden.
War inhaltlich ein total toller Song, aber der war so vom Musikstyle. Sagte mal ein großer Dichter, dass sein Mann im Leben. Es war jetzt wirklich so sehr schlageresk, wirklich sehr schlageresk.
Okay, das heißt, Schlager ist nicht so deins.
Ja, nee, also zumindest nicht so der moderne Schlager. Also so altmodische Sachen können ja ganz schön sein. Aber das war nicht schön altmodisch. Das war keine gute Form des Schlagers.
Und dann warst du bei Nico Santos im Team und dann bist du aber zu Yvonne und Steffi.
Ja, gewechselt finde ich schön ausgedrückt. So, Nico, es war eine schöne Zeit, aber ich würde dann doch nochmal wechseln.
So war es.
Ja, das Witzige ist ja, ich wollte ja wirklich unbedingt zu den beiden. Ne? Ich habe auch damit festgerechnet, dass wenn sich jemand umdreht, dass die beiden das sind. Und ich habe bis zur letzten Sekunde noch gedacht, oh, drehen sie sich noch um. Aber sie haben sich leider nicht umgedreht. Und ich war da schon ein bisschen enttäuscht, weil ich echt Bock hatte auf so Team Girl Power irgendwie. Und ja, das entfiel dann. Und dann kam dieses Battle und ich war wirklich, ich habe ja nun mal auch schon mal The Voice of Holland gemacht und bin da im Battle rausgeflogen und ich stand da und dachte, oh, ich wusste es die ganze Zeit schon bei der ganzen Kritik und auch beim Auftritt selber, der ist auch nicht so mega gut gelungen wie in den Proben von meiner Seite aus jetzt. Und ich habe echt gedacht, boah, toll, jetzt endet das wieder an der gleichen Stelle. So, ich war schon echt ein bisschen enttäuscht, aber gut, hatte mich quasi innerlich damit schon abgefunden. Und als dann dieses Buzzer-Geräusch kam, habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass mich jemand Stil dealt. Hier sind so viele gute Leute. Wer will mich denn jetzt extra haben? Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und dass es dann noch die beiden waren, wow, echt, ich war so richtig geflasht. Einfach einer der schönsten Momente meines Lebens.
Ach, wie schön. Wann hast denn du das erste Mal gedacht, hey, ich habe eine Stimme, die muss gehört werden?
Das war gar nicht früh. Also ich habe immer gerne gesungen, schon auch in der Schule, aber da haben eigentlich immer alle gesagt, Isabel, halt die Klappe. Und erst so zum Abi hin haben dann Kumpels von mir im Auto, habe ich so irgendwas mitgesungen, haben die gesagt, boah, easy, damals hieß ich immer easy. Boah, easy, lass mal was aufnehmen zusammen. Die waren nämlich so Hobby-Rapper. Mittlerweile macht keiner von denen mehr Musik, aber damals waren die ganz dick im Business in Stromberg. Und die haben dann gesagt, lass doch mal was zusammen aufnehmen. Das haben wir nie gemacht. Aber die Tatsache, dass sie das gesagt haben, hat mich voll gepusht. Weil davor haben vielleicht mal meine Eltern gesagt, klingt ganz schön. Aber ich habe halt immer als Kind und Jugendliche gedacht, wenn meine Eltern das sagen, dann ist es nichts wert. Weil die haben mich ja lieb, so, die lieben mich ja, die würden mich ja auch gut finden, wenn ich scheiße wäre. Das habe ich wirklich immer gedacht. Dabei weiß ich, dass meine Eltern eigentlich nicht solche sind, die einem so die ganze Zeit den Hintern pudern oder so, ne?
Und wie kamst du dann dazu, dich bei The Voice anzumelden?
Ich habe ja schon einiges an Casting-Erfahrungen, ne? Ich kann jetzt ja mal die Casting-Kiste aufmachen.
Ja, bitte.
Ich habe tatsächlich, als ich in Holland gelebt habe, irgendwann mal gedacht, boah, ich habe Bock auf sowas und habe mich dann beim deutschen X-Factor beworben. Bin da bis ins Bootcamp gekommen mit Sarah Connor und so, voll cool. Und bin dann im Bootcamp rausgeflogen und war total geflasht und dachte mir, boah, bin ich weit gekommen. Und ich war so richtig, wuh. Und dann haben die Leute von der Produktion gesagt, die fanden mich super. Ich hatte da direkt ein paar Friends irgendwie und die meinten so, mach doch nochmal mit. Du darfst die ersten drei Runden überspringen. Und dann habe ich halt nochmal mitgemacht und bin aber eigentlich wieder an der gleichen Stelle rausgeflogen. Und da war ich dann wiederum echt so, oh, toll. Ich habe doch so geübt. Und dann kamen 3 Jahre nichts oder so. Und dann hat irgendjemand, ich hatte eine sehr gläubige Periode in meinem Leben tatsächlich. Und da war jemand aus meiner Kirche, der hat dann gesagt, ey, willst du da nicht mal mitmachen? Weil ich im Gottesdienst hatte ich gesungen. Also voll süße Story eigentlich. So das Mädchen aus dem Gottesdienst landet dann bei The Voice. Und so habe ich dann bei The Voice of Holland mitgemacht. Und dann war für mich irgendwie, der Weg zu The Voice of Germany war kurz. Ich wollte eigentlich immer da nochmal hin. Und als dann Lockdown war und diese Audition nicht in Berlin oder Köln oder München war, sondern man einfach nur ein Video schicken musste, da war ich natürlich direkt überzeugt. Das fand ich nicht so viel Aufwand. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt.
Wie bist du denn mit den Absagen umgegangen? Wenn du jetzt quasi dann im Bootcamp, hast du ja gesagt, beim zweiten Mal auch rausgefallen. Was hat das
beim zweiten gemacht? Mal war ich echt enttäuscht. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich im Zug saß auf dem Rückweg von Köln und irgendwann angefangen habe zu weinen und echt dachte, boah, ich bin einfach nicht gut genug. Und davor war es ja noch so ein Yay, wow, das hätte ich nie gedacht, dass es so weit komme. Und jetzt war mehr Ehrgeiz dabei und ich habe dann gedacht, ich bin dafür nicht gemacht. Und dann kam dazu, dass ich schon angefangen hatte mit YouTube auch ab und zu mein Cover gepostet habe. Und dann hat jemand geschrieben, du bist ja voll cool und was du machst ist total super. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Du hast einfach nicht den Star-Faktor. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Das ist bestimmt schon 7 Jahre her. Und das hat mich irgendwie getroffen, weil das genau in meine Angst reingegangen ist. Genau in das Gefühl, wovor ich Angst hatte. Ja, ich kann vielleicht was, aber ich habe einfach nicht genug dafür. Ich habe nicht das Zeug dazu. So, ich habe nicht den Star-Faktor. Ich bin nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht schön genug beim Singen. Das ist ja auch immer so eine Unsicherheit. Mich will einfach keiner sehen. So im weitesten Sinne, ich bin nicht telegen genug oder so. Und das hat ganz schön an mir genagt und dann habe ich es ja auch echt eine Zeit lang an den Nagel gehängt. Als ich dann The Voice of Holland aber gemacht habe, war ich wieder ganz neu und frisch drin. Also letztendlich habe ich es auch immer eine Zeit ausgesessen und Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich mich davon nie habe runterziehen lassen, aber es stimmt nicht. Das hat mich immer mal wieder entmutigt. Und ich bin froh, dass ich jetzt trotz dieser ganzen Entmutigungen mich aber immer wieder getraut habe.
Richtig gut. Und da ziehe ich so meinen Hut vor, weil ich glaube, manchmal frage ich mich, ob Menschen, die sowas schreiben in, oder auch einem sowas sagen, in dem Moment eigentlich merken, was sie mit einem machen. Ich hatte das mal, da war ich, weiß gar nicht mehr genau, 9. oder 10. Klasse, wir hatten so ein Bandprojekt von der Schule und dann ging es irgendwie um ein Lied und wir waren halt zu zweit oder zu dritt, die gesungen haben und dann meinte ein Mädchen, sag mal, singe ich eigentlich genauso schief wie Goethe? Und es war so, weil ich vorher waren immer auch so im Freundeskreis und so, war es immer so total positiv und man hatte eine gute Resonanz. Das, heute habe ich das noch in meinem Kopf und es ist jetzt, naja, 15 Jahre bestimmt locker her, ne? Aber einfach so dieses, was sowas mit einem ausmacht, weiß sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr, wer das, ne, die das gesagt hat. Aber vielleicht ging es auch nur darum, dass sie den Part singen wollte, weiß ich nicht. Aber dann frage ich mich, ob so Mensch, also dass du nicht einen Star-Faktor hast, was soll das? Wer bestimmt das auch? Also das ist so.
Ja, und wer bestimmt das auch, ne? Also
das, hier, genau, was ist der Star-Faktor? Ja.
Was ist der Star? Und warum denkt die Person, sie weiß es, dass du es hast oder nicht? Ne? Also, aber trotzdem interessant finde ich, wie solche Aussagen einen beschäftigen.
Und das ist verrückt, weil das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, mit negativen Aussagen ist ja leider immer so, dann können 10 oder 20 Leute gesagt haben, du hast den Star-Faktor, wenn die eine Person das dann sagt, dass du es nicht hast, oder vielleicht haben die anderen das dann auch anders formuliert, aber das eine haut halt mehr in die Kerbe rein, so. Das bleibt hängen. Es ist so gemeine, wirklich gemeine Dinge, Und ungefragte Kritik, die man so manchen Leuten einfach vor die Füße wirft, die ist so wie so, ja, weiß nicht, wie so ekliger Glibberkleber, der so einfach nicht abzuwaschen ist. Und man wird ihn einfach nicht los. Und das finde ich immer super schade. Und ich probiere jetzt, ich habe von einer Freundin zu Silvester so ein kleines Glücksmomente-Glas bekommen, dass man eben die positiven Sachen so ein bisschen mehr sammelt. Und ja, es ist mir natürlich überhaupt noch nicht gelungen, weil ich einfach ein Schlunz bin mit sowas aufschreiben. Aber das ist mein Vornehmen noch immer.
Aber ich glaube, man hat ja auch so Phasen, wo man sich dann was mehr dann irgendwie zu Herzen nimmt. Und manchmal braucht man es auch nicht so. Aber dann gibt es Momente, wo man wieder was liest und es geht einem irgendwie nah und sagt, okay, da muss ich mich ein bisschen irgendwie
total dran.
Kennt ihr diese Glückstagebücher? Das, wo du, da gibt es so verschiedene Fragen, die man quasi jeden Abend oder dann, wenn einem danach ist, beantwortet, wo es dann auch vor allem darum geht, den Fokus so auf die positiven Sachen zu lenken. Und da habe ich schon von ganz, ganz vielen Leuten auch gehört, dass das total was mit einem macht und einen oder einem irgendwie auch hilft, vieles viel, viel positiver zu sehen, weil man ja doch so viele positive Sachen erlebt, aber die oft, also wir fokussieren uns oder der Mensch ist ja irgendwie so, man fokussiert sich ja irgendwie doch auf das Negative. Und ich habe jetzt auch schon mal überlegt, dass ich sowas mal anfange, einfach nur um zu gucken, was macht das mit
Ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht, es gibt dieses 6-Minuten-Tagebuch irgendwie, ne, wo man auch so irgendwie sind so Sachen drin von wegen Dankbarkeit, wofür man gerade so dankbar ist und so. Und ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich mir selber so eine Challenge stelle, das mal 30 Tage lang auszuprobieren, einfach zu gucken, ob das was verändert. Und habe ich das heute unserer Praktikantin auf der Arbeit erzählt und habe so gemerkt, wie so innerlich ich so denke, oh nee, ich will das nicht machen. Und das geht mir immer so bei solchen Mental Health Interventionen bei mir selber. Dann sträubt sich auf einmal alles in mir dagegen. Und obwohl ich weiß, dass das ein typischer Mechanismus ist, kriegst du manchmal nicht gebacken, den auszusetzen. Ne? Oh.
Aber ist die Frage, ob das dann der passende Zeitpunkt wäre, um damit zu starten.
Ich glaube, dann ist nie der richtige Zeitpunkt.
Das glaube ich auch.
Ja, okay. Wir können auch einfach jetzt mal hier eine Challenge.
Habe ich gerade auch schon gedacht. Vielleicht sollten wir mit Herausgabe dieses Podcastes einfach sagen, das ist der Tag, wo wir anfangen damit und wir machen das einfach alle. So.
Wir machen das alle. Liebe HörerInnen, ihr seid auch herzlich eingeladen, mitzumachen. Also ich bin dabei.
Die 30 Tage Glückschallenge.
Ja, das super. Machen wir.
Das motiviert mich. Jetzt habe ich einen Anhaltspunkt. Jetzt muss ich. Jetzt habe ich keine Chance mehr.
Gut, ich werde mich dran erinnern.
Inga, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe.
Morgens um 5:30.
Ab heute ist Glück. Du bist heute
das
glücklich.
Das macht mich nicht glücklich, Inga.
Oh Mann. Ja, geil. Jetzt probieren wir nochmal die Kurve zu kriegen.
Ja, ich habe mich gefragt, weil wir es vielleicht noch nicht ganz die Kurve kriegen, aber weil wir gerade auch über Feedback gesprochen haben, positiv oder negativ. Du bist ja schon sehr aktiv auf Instagram. So, wie gehst du da damit um, dass du dich da so sehr nach außen präsentierst? Macht das was mit dir?
Ich krieg Gott sei Dank echt fast nur positives Feedback auf Instagram, abgesehen von ab und an mal sexistischen Kommentaren, obwohl ich auch sagen muss, ich glaube, ich bin davon noch gar nicht so doll betroffen, wie jetzt zum Beispiel andere TeilnehmerInnen von The Voice. Aber davon abgesehen bekomme ich sehr wenig negatives Feedback, wo ich echt happy bin. Aber ich habe letztes Jahr zu Weihnachten einmal negatives Feedback von nur einer Person bekommen und ich war schon eine Woche wieder völlig von meinem Apropos gebracht. Ne? Also ich bin da wirklich nicht gut drin. Ich bin wirklich empfindlich, ich bin sensibel. Da muss ich mir, das klingt so doof, aber ich glaube, da muss ich mir tatsächlich noch ein bisschen dickeres Fell antrainieren auf Dauer.
Das ist ja auch so ein schmaler Grat, finde ich immer, ne? So auf Instagram, finde ich, oder Facebook oder was auch immer, aber irgendwie in den sozialen Medien, weil ja viele Menschen irgendwie immer denken, sie müssen jetzt das sagen, was ihnen durch den Kopf geht, egal was es mit dem anderen irgendwie auch macht. Und ich meine, wenn es was Positives ist, dann freut man sich ja auch darüber. Gell?
Ich meine, wenn es konstruktiv ist oder so, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes, ne? Viele haben einfach nicht das Talent, sich so auszudrücken, dass es nicht direkt persönlich oder als Angriff
ankommt. Ja, aber ist auch geil. Also diese Person war einfach so anmaßend und hat aber gleichzeitig halt wirklich, also das fand ich so dreist, da konnte ich gar nicht mit umgehen. Die hat mir ja gesagt, ich soll mir mal bitte Media-Marketing Berater holen, weil ich wäre ja ganz toll und ganz talentiert, aber ich würde mir ja gerade total meine Karriere versauen, weil ich viel zu viele Stories poste und damit die Leute total zuspamme und die da gar keinen Bock mehr drauf haben. Also die hat sich erhoben und dann im Namen all meiner Follower hat sie dann zu mir gesprochen und hat mir dann erklärt, wie das Business funktioniert. Und das kann ich halt auch echt nicht gut abhaben. Also es hat mich damals getroffen und ich habe auch gefragt mich so, oh, sehen das jetzt viele so? Und wenn ja, das wäre ja furchtbar. Mittlerweile bin ich einfach nur noch wütend drüber, ehrlich gesagt. Wenn ich überhaupt ein Gefühl dazu habe, dann ist es dann eher Wut, weil ich das wirklich anmaßend finde und anmaßende Kritik ist nie gute Kritik.
Ja. Ja, die Menschen sollen dir ja folgen, weil sie das mögen, was du machst und weil sie dich mögen, wie du bist. Und sobald du anfängst, dich irgendwie da ja auch dann zu verstellen, ist irgendwie auch die falsche Richtung.
Also das ist halt so diesen Anspruch, den man dann erhebt an die Person, der man folgt, der jetzt sagen zu dürfen, wie die das zu machen hat. Das finde ich absurd. Also wirklich, wenn ich das nicht gut finde oder mir das zu viel ist, kann ich stumm schalten oder entfolgen. Aber wie kommt man auf die Idee, jemand zu sagen, der müsste das jetzt anders machen? Ich meine, mal einen Feedbackpunkt reingeben, ist was anderes, als jemandem zu sagen, so jetzt mal hier im Namen von allen, das ist nicht gut, was du da machst.
Siehst du dich selber denn als Vorbild?
Oh Gott, ja, ich glaube schon. Kann ich tatsächlich so beantworten. Also ich finde nicht immer, dass ich das jetzt mit allem 100% erfüllen muss, aber ich gebe mir schon Mühe, auch weil ich einfach diesen Job mache, dass zumindest das jetzt nicht dramatisch wäre, wenn einer meiner Patienten sich meinen Account anguckt. So, ich glaube, es ist trotzdem verstörend für die, weil so viel will man vielleicht von seiner Psychologin einfach nicht wissen, aber gut, ich kann die Leute nicht vor sich selbst schützen und ich habe auch keine Lust, mich total zu verstecken und das nicht zu machen, weil ich entertaine ja super gerne. Das heißt, meine Patienten müssen das dann ertragen können, dass sie so eine verrückte Nudel als Psychologin haben. Aber ich probiere schon, nicht über Grenzen zu gehen. Also zum Beispiel nicht jetzt zu sehr in den sinnlichen Bereich zu gehen, der vielleicht einfach schräg wäre für meine Patienten. Solange ich diesen Beruf ja noch so mache, wie ich ihn jetzt mache, finde ich, kann man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber ich glaube, die interessieren sich gar nicht für mich und googeln mich auch noch nicht mal.
Hast du denn grundsätzlich auch nochmal zum Thema Vorbild das Gefühl, dass du jetzt, wo deine Reichweite immer größer wird, dass du da auch einfach eine gewisse Vorbildfunktion hast, beziehungsweise dich gewissen Themen auch widmen musst oder Stellung beziehen musst?
Tatsächlich schon. Ich sehe das aber nicht als Last, sondern als Möglichkeit. Ich habe von so vielen Leuten während The Voice Nachrichten bekommen, die gesagt haben, das, was du getan hast, das, was du bist, das, was du sagst, irgendwas von diesen Dingen hat mich inspiriert, hat mich beruhigt, hat mich begeistert. So, und wenn da sowas entsteht, ne, wenn da auch Leute sind, die sagen, das inspiriert mich, selber offener zu sein und mir ging's auch mal schlecht oder so, dann ist das so ein Geschenk, dass diese Leute in mir das finden, was ich eigentlich auch immer suche. Nämlich nicht so alleine sein im Schmerz und nicht so alleine sein in der Trauer, ne, oder der Angst. Und das ist ja das, was ich dann auch gerne geben möchte. Und dann gebe ich mir natürlich auch Mühe, diese Rolle gut auszufüllen und sehe da auch, so wie du es gerade angesprochen hast, ganz klar einen Anspruch an mich, hey, wenn ich gegen Rassismus bin und mich da in Gesprächen mit Freunden für stark mache, muss ich das auch auf Social Media machen, weil das ist eine Chance. Wenn ich die ungenutzt lasse, da würde ich mich nicht wohl mitfühlen.
Ja, mega, dass du das auch tust. Es gibt da auch einige, die einfach sagen, nee, ich mache meine Musik und mehr nicht. Und ich find's immer total stark, weil man sich auch einfach sehr angreifbar macht. Ne? Wenn man für ein Thema einsteht, dann hat man natürlich nochmal eine Reihe mehr Menschen, die plötzlich was dazu zu sagen
Stimmt,
haben.
Und trotzdem ist es auch ein bisschen ein Schutz. Ich habe nämlich den Eindruck, seitdem ich so offen über das Thema Sexismus rede, bekomme ich viel weniger doofe Nachrichten von Typen. Und die, von denen ich mal eine bekomme, ich kann das ja dann nicht unkommentiert lassen. Ne? Ich weiß, andere Leute blockieren dann einfach. Aber ich muss ja die Menschheit immer erziehen. Das ist ja mein persönlicher Auftrag anscheinend. Und dann probiere ich denen immer deutlich zu machen, wie bekloppt das ist. Ne? Und da bin ich auch richtig schroff drin, so das zu sagen. Aber das funktioniert in letzter Zeit unfassbar gut. Also wirklich, es ist so cool. Ich kriege ganz oft dann Rückmeldungen, die sagen, oh, das wollte ich so gar nicht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ich echt denke so, hä, was denn jetzt passiert? Seit wann hören die mir denn zu, wenn ich sowas sage? Aber ich glaube echt, dass es damit zu tun hat, dass ich mich relativ regelmäßig zu dem Thema äußere.
Ja, großartig. Cool.
Auch wenn man merkt, dass sich da ja irgendwie dann auch was verändert. Das ist, ja. So soll es ja auch sein. Ne?
Vieles ist mit Sicherheit ja auch gar nicht böse gemeint. Nee. Ne? Da kann man auf eine Reihe Kommentare irgendwie gehen, aber auch einfach mal dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, darauf zu achten, man sagt, wie man seine Worte wählt.
Da war ja jemand, der echt kommentiert hat, ja, ich kann mir ja nicht helfen. Ich als Mann, ich komme ja nicht drum rum, das jetzt irgendwie geil zu finden oder so. Und dann habe ich echt gedacht, wow, so krass, das denkt er wirklich, ne? Also, dass er so ein Opfer seines eigenen Triebes ist und so läuft er durchs Leben und der sieht dafür gar keinen Grund mehr, sich zu entschuldigen, weil es reicht ja, dass er ein Mann ist, so.
Der arme Mann.
Aber dem habe ich zum Beispiel auch geschrieben, dem armen Mann. Und der arme Mann hat sich sehr einsichtig gezeigt, also es war schon super.
Du arbeitest noch als Kinder- und Jugendpsychologin und das ist in einem Heim.
Ja, Kinderheim gibt's ja in dem Sinne nicht mehr. Es ist halt eine Jugendhilfeeinrichtung, das ist mir die Stimme weggebrochen direkt vor lauter Schock. Das bedeutet, dass Kinder, die momentan oder auch längerfristig nicht bei ihren Eltern leben können oder bei Pflegefamilie, die wohnen dann in Wohngruppen. Und diese Wohngruppen, davon haben wir lasst mich nicht lügen, ich glaube 9 oder so. Wir haben Jugendwohnen und mehrere Wohngruppen. Und da wohnen diese Kinder dann die ganze Zeit, außer dass sie ab und zu mal so einen Wochenendkontakt zu Hause oder sonst was haben. Und da sind eben im wechselnden Schichtdienst Erzieher anwesend. Genau, und diese Kinder, davon kommen einige einmal die Woche zur Therapie, zu mir oder zu meinem Chef. Wir sind nur eine 2-Personen-Abteilung.
Und du überlegst aber, ob du den Beruf an den Nagel hängst, um komplett Musik zu machen?
Nein, ich werde das erstmal noch weitermachen.
Oder
genau, also vielleicht, wenn sich das mal zeitweise in meinem Erleben ergibt, dass ich dann hauptsächlich Musik mache, dann ist das so. Aber ich habe erstmal sogar noch den Plan, ab September meinen Master noch zu machen und nachzuholen an der Uni, an der ich schon studiert habe, nämlich in Enschede, also in Enschede, wenn man so schön das auf Holländisch sagen möchte. Und da würde ich dann ab September wieder meinen Master machen. Ich bin auch angenommen, also das steht alles in der Planung. Und dann mache ich das berufsbegleitend plus Musik. Ich mute mir wieder viel zu, aber ich bin da immer so eine Mischung aus tollkühn und naiv. Das kommt mir meist ganz gut zugute.
Wenn das ja auch gute Sachen ist, mit denen man sich umgibt, das ist ja auch, also ne, positiver Stress ist ja auch.
Ja, und genau, zur Not muss ich halt einen Gang zurückschalten, dann ist das halt so.
Wie kamst du auf Psychologie?
Ich habe immer schon Theater gemacht, seit dem Kindergarten. Und ich wollte auch eigentlich Schauspielerin werden, mein ganzes Leben so. Aber ich habe mich damals nicht getraut, weil ich dachte, hier auf dem Land, auf unserem Theater hier in Beckum, wo ich jetzt mittlerweile wohne, im Stadttheater Filou, da war schon eine, wo ich fand, dass die besser war als ich. Und dann dachte ich, naja, wenn hier schon eine ist, die besser ist, dann brauche ich gar nicht erst nach Hamburg gehen oder sonst was. Da gibt es dann bestimmt 100, die besser sind. Und ich habe keine Chance in dem Bereich. Und auch da wieder, ne, so dieser negative, böse, gemeine Kritiker, der einen abhält von Dingen. Ich habe diesen Traum ja dann nachgeholt und ein Jahr Schauspielschule quasi später mir dann gegönnt, als ich mit dem Kabarett zugange war. Aber ja, das war der ursprüngliche Plan. Und dann habe ich aber gedacht, das wird nichts. Und habe angefangen, meine anderen Interessen so ein bisschen zu explorieren. Und Philosophie war ein ganz großes Interesse von mir. Das hatte ich auch gerne studiert. Aber ich wollte nicht Lehrerin werden. Und ich wollte auch nicht unbedingt in die Forschung gehen oder irgendwas in der Richtung oder nur Bücher schreiben. Ich wollte schon irgendwas machen, auch so mit Leuten und so. Und dann war halt mein drittes Interesse und das war Psychologie. Ich habe damals angefangen, Bücher zu lesen zum Thema Autismus und zum Thema damals noch multiple Persönlichkeitsstörung. Das hat mich zutiefst fasziniert, beides. Und so bin ich da reingeschlittert. Und dann war irgendwann klar, okay, Psychologie wird's und Theater wird das Hobby.
Ja, spannend.
Schön.
Bitte. Ich muss an dich denken.
Ja, sag mal, was ist denn deine Story of your life?
Nee, ich wollte auch so gerne Schauspielerin werden. Und genau, ich war auch Vorsprechen an Schulen. Und hatte dann aber, wurde nicht angenommen. Und dann haben mich, glaube ich, es waren gar nicht so viele negative Kritiken, sondern es war einfach so, probier es halt einfach nochmal so. Das und das fehlt noch. Es war eigentlich immer super konstruktiv. Aber ich habe mich davon einfach schon auch sehr verunsichern lassen. Und mittlerweile bin ich Physiotherapeutin.
Ja. Also. Ja, der Weg, der scheint vom Schauspiel in die Therapie, scheint nicht so weit.
Bei mir ist auch ähnlich.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ja. Die verkappten Künstler.
Genau, ich bin jetzt Logopädin.
Ja, passt ja. Die Therapiebienchen.
Da haben wir die Bühne an unseren Patienten.
Heute der Therapie-Podcast.
Wahnsinn.
Crazy.
Aber hilft dir das manchmal in den Therapien, dass sie auch so Rollenspiele machen?
Ja, voll.
Das kannst du da auf.
Ich bin the Queen of Rollenspiel, ohne Witz. Ich liebe das. Und ich kann da auch voll drin aufgehen. Ich weiß, irgendwann mal hatte ich mit einem Patienten eine Szene, das wurde so creepy, dass ich selber Angst bekommen habe vor der Szene, die wir gespielt haben. Und er, glaube ich, auch. Und dann habe ich ihm den Ausweg angeboten und habe so gesagt, so, wollen wir hier gerade mal einen Cut machen? Und er so, ja. Aber das hatte er im Prinzip selber konstruiert. Also er hatte aus mir eine total schräge Mutterfigur gemacht, die richtig creepy war. Und ich bin darin aber voll aufgegangen, weil, ne, wenn ich dann was Schauspielerisches mache, dann mache ich es halt voll. Und das war ja auch gut, weil das war was wir irgendwie explorieren wollten gemeinsam. So, da hat er sich hinbegeben in diese Richtung. Und hat mir eigentlich auf diese Art und Weise eindrucksvoll seine Angst gezeigt, ne? Er hat die fühlbar gemacht für uns beide in diesem Raum, in dem er diese Szene so instruiert hat. Und das sind dann auch Momente, wo ich echt Gänsehaut bekomme, auch wenn ich so drüber rede, weil da so viel Magie auch ist, in dem Moment, wo man irgendwo in der Therapie ein Fünkchen findet oder so ein kleines Senfkorn findet, irgendwo etwas findet, was einem hilft zu verstehen. Und meistens ist es so, wenn ich was finde, was ich hilfreich finde, um den Patienten zu verstehen, dann findet der das häufig auch hilfreich, um sich selbst zu verstehen, ne? Und dieses Gefühl von, auch wieder da, von, da versteht mich jemand und so Verbindung im weitesten Sinne, das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens. Danach sehnen wir uns nach Verbindung.
Kannst du die Geschichten und Erlebnisse, die du auf der Arbeit erlebst, denn gut auf der Arbeit lassen? Oder nimmst du auch einiges von nach?
Man kann jetzt sagen, der große Vorteil ist, dass ich schon immer so voll bin mit meinem ganzen eigenen Emotionskram und dem, was mich so beschäftigt und meiner Musik noch und so, dass ich wirklich gut abschalten kann und nur ganz selten mal was mitnehme. War jetzt neulich ein Kind, was die Therapie vor kurzem abgebrochen hat und wo jetzt deutlich geworden ist, da findet Gewalt statt, wenn der auf Heimfahrt ist am Wochenende. Der hat blaue Flecken, der kommt mit blauen Flecken wieder. Und sagt dann aber sowas wie, wir haben uns nur gekäbbelt. So, das sind Sachen, das finde ich schon schlimm, wenn du dann einfach weißt, du kannst auch nichts daran tun. Dieses Kind geht wieder zurück in diese Familie für das Wochenende. Und solange der das runterspielt, kann man nicht viel machen. Ne? Das Jugendamt kann ja nicht einfach willkürlich irgendwelche Bescheide da aussprechen und so. Steht natürlich alles weiter unter Beobachtung, aber das so diese Momente, in denen man weiß, da ist was faul, aber man kann nichts tun und man muss abwarten, das ist nicht schön. Und das nehme ich dann manchmal mit.
Ich finde es immer wieder Wahnsinn, was Liebe ertragen lässt, ne? Dass ein Kind seine Eltern immer noch über alles liebt, egal was so passiert.
Ja, und verrückterweise, ich glaube, da habe ich wieder eine Verbindung. Und das ist, da merke ich einfach, mein eigener Erfahrungsschatz ist so wichtig für meine Therapiepersönlichkeit. Ich bin ja in einer Beziehung gewesen mit einem gewalttätigen Partner in Holland. Das war auch der Grund für mein Wiederkommen nach Deutschland. Und deshalb kann ich das nachvollziehen, dass man bei jemandem bleibt und dass man das Liebe dazu neigen lässt, dass man an der Hoffnung festhält, dass es besser werden könnte.
Ja.
Sorry, das habe ich euch jetzt einfach so vor die Füße geknallt.
Nein, voll okay. Alles gut. Ich hab nur gerade so überlegt, da irgendwie die Situation kennen wir, glaube ich, alle. Und wenn es auch nur im Kleinen ist, dass man ja nicht wegkommt dann, ne? Und immer auch irgendwie so das Positive sieht. Das ist vielleicht auch eine Eigenschaft, die nicht alle Leute haben. Ich weiß es nicht. Aber spannend, dass du dann auch so daraus... Oder positiv, dass du daraus zehren kannst letztendlich, dass du das umwandeln kannst.
Obwohl ich da immer vorsichtig bin. Ich finde immer das ein bisschen tricky. Das ist so eine gesellschaftliche Krankheit meiner Meinung nach, dass wir immer finden, man muss aus so negativen Zeiten oder Erlebnissen was Positives ziehen. Und in gewisser Weise tue ich das zwar für meine Arbeit, ne, weil ich mich besser einleben kann. Aber davon abgesehen, mich hat das nicht stärker gemacht, diese Erfahrung. Das, ne, so, aber das sagen ja ganz oft Leute. Die sagen dann, oh, aber dafür bin ich stärker geworden, dadurch, dass ich das irgendwie überlebt habe und so weiter. Und das glaube ich für mich persönlich, zum Beispiel für diese Erfahrung nicht. Ich habe da Misstrauen von bekommen und Bitterkeit und Angst und hab irgendwie mich nicht mehr wohlgefühlt, bin depressiv geworden. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen, was nicht positiv war. Und ich würde nicht glauben, dass ich jetzt davon stärker geworden bin. Ich bin dadurch schwächer geworden, aber ich bin stark. Obwohl das passiert ist, nicht weil das passiert ist.
Das hast du sehr schön ausgedrückt.
Genau. Ja, so war.
Nein, um Gottes Willen. Aber ich habe das jetzt als Aufhänger gesehen, weil das halt echt sowas ist, was ich häufig auch zu hören bekomme. Dass Leute sagen, ja, aber what doesn't kill you makes you stronger. Und ich denke so, nope, das ist einfach nicht wahr.
Und dann fängst du selber an, irgendwie nachzudenken über Situationen, merke ich gerade so bei mir, ne? Also einfach so dieses, weil ich denk schon auch so dieses, man kriegt ganz oft, was du gesagt hast, immer dieses zu hören, ja, aber dann gehst du stark aus dieser Situation raus. Ja. Nee, manche Situationen sind einfach scheiße. Mhm. Ja? So. Und da muss man auch nichts, ich muss auch an manchen Sachen einfach nichts Positives finden. Ja. Das war einfach Kacke. Und das darf man auch sagen.
Und das auch immer wieder sagen. Also, es fängt ja auch schon irgendwie früh an im Kindheitsalter, wo häufig immer so dieses kommt, ein Indianerkind kein Schmerz und so. Wo man halt auch so denkt, ja Leute, aber das war jetzt einfach scheiße. Und dann, also ist es voll okay, das zu sagen. So, ne? So.
Ich habe mal kurz ein bisschen Licht gemacht. Während wir hier gerade Licht ins Dunkel bringen in dieser Diskussion, habe ich gedacht, ich mache mal ein bisschen Licht an, damit ihr mich zumindest wieder seht. Hat jetzt zwar keiner der Zuhörer was vor, aber...
Sie ist zu sehen.
Nur, dass aber es ist echt ein guter und wichtiger Punkt und da wird zu wenig drüber gesprochen. So.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir das hier getan. Also, man darf sagen, dass es scheiße ist.
Darf man.
Und Glückstagebuch führen. Ja. Wir fangen bald alle an, das Glückstagebuch zu führen in unserer 30-Tage-Challenge.
30 Tage auf Glück.
Nochmal als Erinnerung.
Gut, dass du es nochmal sagst. Ich hatte es schon wieder verdrängt.
Ich habe es mir aufgeschrieben. habe gedacht, wir könnten jetzt eventuell mal kurz ein paar HörerInnen-Fragen dazwischen schieben, die wir noch teilweise... Moment, mein Rollo geht da runter.
Schneiden wir raus.
Schnitt. Schneiden wir vielleicht doch nicht raus.
Solche Momente braucht so ein Podcast.
Genau. Also kommen wir zu den HörerInnen-Fragen. Wir haben einige, glaube ich, auch schon beantwortet. Aber ich habe jetzt hier nochmal ein paar aufgeschrieben. Die stelle ich jetzt einfach mal. Und zwar hat eine Hörerin gefragt, hast du schon mal ein Bild oder ein Video hochgeladen und dann dauernd überlegt, ob das vielleicht doch lieber löschen
solltest? Auf jeden Fall.
Jedes.
Nö, ich kann auch kein konkretes Beispiel nennen, aber auf jeden Fall habe ich darüber schon mal nachgedacht. Obwohl, ich habe doch ein Beispiel. Ich habe damals mal ein YouTube-Video gemacht, irgendwie vor 4, 5 Jahren oder so, als es mir auch echt nicht gut ging, zum Thema Bindungsstörung. Und habe so dieses Ding von komm her, geh weg, was auch im Borderline-Ding, das habe ich probiert, so schauspielerisch umzusetzen. Das Video gibt's auch noch. Ich glaube, ich habe das aber auf privat gestellt mittlerweile, weil mir das irgendwie doch ganz schön krass war. Aber da habe ich Acting-mäßig so Method-Acting ohne Ende gemacht. Und es ist aber auch einfach sehr nah an der echten Emotion dran. Deshalb, da wusste ich immer nicht so genau, ob mir das nicht doch zu intim ist. Ja, also habe ich schon mal, ja.
Machst du Sport?
Der Weg von meinem Sofa zum Kühlschrank, zählt das oder nicht? Ja, dann
klar.
Jeden Tag.
Hochleistung, würde ich sagen. Okay. Wenn Corona sich bessert, hast du vor, Konzerte zu
spielen? Ja, definitiv. Also das steht ganz oben auf der Planung. Sobald es geht, werde ich das tun. Und im besten Fall auch mit einer coolen Band, die jetzt sich hoffentlich noch zusammenfinden wird. Ich habe ja eine ganz tolle Studioband fürs Album. Also das kann ich euch ja schon mal erzählen. Aber es sind auch 2 Musiker dabei von Fury in the Slaughterhouse. Ja, das finde ich schon ziemlich cool. Ja, so die meisten Hörer so Fury where? Aber das sind die von This is not a time to wonder and this is not a time to cry. Ne? So, jetzt sind alle abgeholt.
Ja, jetzt wissen es alle. Du kannst uns gleich einfach schön vorsingen. Ja. Also machen wir weiter. Welche Gefühle verarbeitest du in den Songs und welche behältst du lieber für dich?
Alle und keine. Reicht das als Antwort oder muss ich das noch genauer sagen?
Wenn du das möchtest.
Nur für die Leute, die diesen Satz jetzt nicht verstanden haben. Also ich verarbeite alle Gefühle. Ich habe da mich noch nie zensuriert.
So heißt das
jetzt. Ich entscheide das.
Isabel Nolte zensurisiert sich nicht.
Steht morgen in der Bild. Ja, nee, genau. Ich zensiere mich nicht und es gäbe nichts, worüber ich nicht schreiben würde.
Wie schaffst du es, deine Gedanken und Poesie in der Musik unterzubringen?
Puh, das passiert einfach so, ne? Ich habe auch tatsächlich schon Lieder geschrieben und komponiert, als ich ganz klein war, also nicht, dass ich da irgendwie so viel jetzt mitgemacht hätte. Früher waren es dann so fantastische Pipi-Kaka-Versionen auf die Vögel wollten Hochzeit machen. Ne? Also das war ich ganz groß drin, dann so als 4-Jährige oder so. Das ging dann über in meinen ersten großen Hit auf der weiterführenden Schule, der da hieß Friedenstaube. Ich sehe eure begeisterten Gedichter.
Hey! Ich hatte mal einen Lieblingssong und der war auch über eine Friedenstaube als kleiner.
Ich kann ihn ja mal ganz kurz für euch ansingen, was ich noch davon weiß.
Ja, gern.
Friedenstaube, flieg nicht weiter, denn wir brauchen dich so sehr. Schenkst uns Friede, Freude, Freiheit und das Licht. So, dankeschön. Toll, oder?
Wow. Das ist wunderschön, das war ein wunderschön. Vielen Dank.
Ja, auf dem Niveau hat's angefangen. Also, ja, wie soll ich beschreiben, wie ich sowas Großartiges erzeuge? Ich kann es kaum in Worte fassen.
Ja, also, der ist dann auch
natürlich. Auf dem Album. Natürlich, das Album wird auch heißen Friedenstaube. Oh Gott, das ist wirklich.
Ich ja, freue schön, mich drauf. Toll. Kann das ich ist nicht herrlich. Anders sagen.
Spielst du eigentlich ein Instrument?
Ich spiele Gitarre und Ukulele. Und ein kleines bisschen Klavier. Ich habe so eine Heimorgel. Da habe ich neulich auch einen Song drauf komponiert.
Und was ist zuerst da? Musik oder Melodie?
Unterschiedlich oder Text, tatsächlich. Oder also mal ist es so, dass ich eine Melodie habe. Ich laufe zum Beispiel schon seit 5 Jahren mit folgender Melodie. Dü, 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 und so weiter. Ist immer noch kein Song geworden, aber manchmal begleitet eine Melodie ziemlich lange so. Manchmal ist es aber auch ein Text. Also dann denke ich zum Beispiel, Herz und Einbruch war so eine Textfindung, die ich hatte. Und darauf habe ich dann Musik gemacht. Ne? Also echt unterschiedlich.
Ja. Spannend. Unsere Oma wollte wissen, seit wann du singst.
Schon seitdem ich spreche. Aber richtig angefangen zu singen vor Publikum habe ich halt zum Abi. Und dann in dem Chor an der Uni. Weil davor im Kirchenchor habe ich zwar auch gesungen, im Kinderkirchenchor, aber das war halt ähnlich wie auf der Schule. Da war mehr so, komm Isabel, stell du dich mal in den Bass. Ich war so richtig traurig, vor allem als irgendwann der junge Christoph es sogar geschafft hat, vom Bass aufzusteigen in den Mezzosopran als Junge. Und ich war immer noch das einzige Mädchen im Bass überall. Also es war ein bisschen hart. Ich mach kurz ASMR.
Wow.
Hat man das gehört?
Herrlich, es war herrlich. Hat man direkt Lust. Ich habe Lust auf einen Cocktail.
Was würdest du denn jetzt für einen Cocktail trinken, Inga?
Ich?
Wenn du jetzt gerade hättest du jemanden, der dir den Cocktail macht, welchen würdest du nehmen?
Ich würde entweder einen Caipirinha trinken, in Erinnerung an Brasilien, oder einen Spain.
Spain.
Spain
ist, glaube ich, ungefähr so das, was Isabella am Anfang gesagt hat.
Ja, das ist gut.
Ja, ich weiß nicht genau, was da alles drin ist.
Isabellich.
Den gehen wir auch mal trinken, bitte. Isabellich.
Ganz klar.
Ganz wichtige Message von unseren HörerInnen, beziehungsweise deinen HörerInnen wahrscheinlich, ist, es ist nicht wirklich eine Frage. Aber danke, dass du immer für uns Fans da bist.
Oh. Oh Gott, das ist süß. Ich kann mir auch jetzt schon denken, wer das war. Oh Gott. Ich habe wirklich echt ein paar ganz, ganz tolle Menschen jetzt über The Voice kennengelernt, ne? Euch eingeschlossen. Aber eben auch wirklich so ein paar Supporter, wo ich echt so das so süß finde, dass die finden einfach alles, was ich mache, toll. Und die stehen da hinter allem so. Und es ist so ein Geschenk, dass Leute einem so eine unconditional love irgendwie entgegenbringen. Das ist so richtig, richtig süß. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das verdient habe, aber ich finde es richtig entzückend und freue mich da echt unfassbar drüber.
Was ich eben noch fragen wollte, du hast ja über dein Chorerlebnis mit dem Bass gesprochen in Kindheitstagen. Bedeutet, hast du schon immer eine sehr tiefe Stimme, beziehungsweise auch so eine gewisse Heiserkeit?
Stimmt, da habe ich ja überhaupt nicht drüber gesprochen bei The Voice, aber ich habe ja tatsächlich eine Stimmbanderkrankung. Das nennt sich hyperfunktionelle Dysphonie. Solltest du ja vielleicht kennen, oder? Ja, ne?
Genau.
Und ich habe das früher immer den Leuten erklären müssen, mit den Händchen habe ich immer vorgemacht, was meine Stimmbänder machen. Und während andere Stimmbänder so liebevoll einander entlang gleiten, knallen meine gegeneinander. So. Und deshalb, so hat mir das damals die Frau erklärt. Und deshalb bin ich immer gerötet und gereizt hier hinten und meine Stimmbandlippen schließen auch nicht ganz. Deshalb habe ich ein Loch in meinem Bereich. Und das habe ich schon seit dem Kindergarten der frühen Grundschule. Also wir haben früher auch immer alle gesagt, ich bin dein Vater. Und ich war so richtig verwirrt. Ich konnte Star Wars halt auch gar nicht, ich habe es gar nicht gerafft die ganze Zeit. Oder dann war so ein Mädchen, weiß ich noch, die hat immer gesagt, na Kettenraucherin. Und ich dachte mir so, ich bin 10.
Oh Gott.
Aber es war nie richtig, also es war kein Mobbing oder sowas, aber ich habe halt echt gedacht, ich bin jetzt im Stimmbruch. Und da fing tatsächlich bei mir das Gefühl an, und das hat sich lange durchgezogen, nämlich, ich bin kein richtiges Mädchen. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Okay.
Wobei ja jedes Mädchen auch in den Stimmbruch kommt. Kann man mal so festhalten.
Ach, krass.
Das ist so. Die Stimmlippen wachsen nur anders. Also bei Jungs wachsen die bis zu einem Zentimeter. Und bei Mädels so 3 Millimeter, glaube ich, bis 3 Millimeter.
Ich meine, ich weiß ja, dass die meisten Frauen auch höher sprechen, als ihre Stimme eigentlich ist, ne, so über dem Bereich. Also es ist ja so ein viel vorkommendes Phänomen. Ich finde, man merkt das immer ganz besonders gut, wie Frauen sich auch gegenseitig darin befeuern, höher zu sprechen bei der Verabschiedung. Ich kann nicht mehr, das ist so lustig. Leute reden so miteinander und dann, wenn die sich verabschieden, ist so tschüss, tschüss. Und jetzt, was ist denn los mit euch? Und noch höher und noch höher. Ja, genau.
Tschüss, 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 tschüss.
Ja. Tschüssi. Und da kann ich dich mithalten, da bin ich einfach raus.
Und das ist auch ganz wundervoll so. Isabel, was steht an in nächster Zukunft?
Ich bin jetzt gerade fertig mit den Demos fürs Album, ne? Und jetzt wird halt die nächsten 2 Monate aufgenommen, damit Anfang Juli die Releases starten können. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Wochen und Monate sehr oft hin und her tingeln nach Hannover. Und dann wird das Album fertig sein, bevor mein Master losgeht im September. Genau, und dann starte ich im September den Master. Und parallel, falls es wieder möglich ist, würde ich dann auch so anfangen aufzutreten. Also das sollte ja drin sein, da habe ich Lust zu. Und ja, weiterhin arbeiten als Psychologin, ne? Das sind so die Pläne.
Und wenn ich dich jetzt hören möchte in der Corona-Zeit, was kann ich
da tun? Man kann mir natürlich auf YouTube folgen, da sind sehr viele Songs auch hochgeladen. Und es gibt ja Spotify und da steht ja meine erste CD drauf tatsächlich. Nicht nur auf Spotify übrigens, ich will hier gar keine Schleichwerbung machen, sondern überhaupt auf allen Streaming-Plattformen. Kann man auch auf iTunes kaufen oder sowas. Das ist aber nicht mehr so ganz repräsentativ. Das heißt, die Leute müssen sich, glaube ich, doch noch ein bisschen gedulden. Ich werde aber weiter auf meinem Instagram-Kanal die Songs anteasern und da so, ne, so kleine Stückchen mal veröffentlichen. Zum Beispiel von dem Song Isabel. Ich habe gerade gesagt, wenn ihr wirklich wollt, dass ich euch noch was vorspiele, würde ich euch davon ein kleines Stück vorspielen. Aber ich habe
sehr gern. Dann sagen wir nicht nein.
Wenn du möchtest. Das wäre doch ein schöner, ein schöner Abschluss.
Ja.
Dann singst du uns goodbye, okay, sozusagen.
Dann gibt es noch was zu sagen? Möchte noch jemand etwas loswerden? Jetzt ist dann die letzte Chance.
Ich bin, ganz geehrt, dass ihr mich eingeladen habt. Das finde ich total schön. Das freut mich sehr. Und das, obwohl ich euch 2-mal schon versetzt habe, dass ihr immer noch freundlich zu mir seid, das weiß ich sehr zu schätzen.
Als Superstar darf man sich sowas schon mal erlauben.
Ich bin einfach nur mentally unstable. Das ist alles.
Wir freuen uns super, dass es geklappt hat und dass du hier bei uns bist und wir so ein schönes Gespräch miteinander haben.
Wir danken dir sehr.
Ich freue mich auch, euch im Publikum zu sehen.
Okay. Ja, richtig.
Okay, soll ich starten?
Dann hören wir jetzt Isabel Nolte mit Isabel. Stimmt's? Ja.
Wer hat dir heute wieder in dein Herz gebissen? Hat drauf gespuckt, es ausgesaugt und dann zerrissen? Wer hat gestern noch gesagt, dass er dich immer halten wird und ist dann einfach davon geschwärmt? Ist doch gar nicht deine Schuld, Isabel, warum weinst du denn so? Hast du doch nicht gewollt, Isabel, nicht hier und nicht anderswo. Du hast dein Herz eben verschenkt, warst von der Liebe abgelenkt und hast geglaubt, dass es gut wird, dass es gut wird. Da dass es gut wird. Ist doch gar nicht deine Schuld, Isabel, warum weinst du denn so? Hast du doch nicht gewollt, Isabel, nicht hier und nicht anderswo. Du hast dein Herz eben verschenkt, warst von der Liebe abgelenkt und hast geglaubt, dass es gut wird. Dass es gut wird.
Das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen und den Podcast zu abonnieren. In 2 Wochen gibt es schon die nächste Folge Bibilinga Raum für. Wir freuen uns auf euch.